Lieber Andi,
Lieber Sven.
du hast mich schon vor dem Podcast sehr glücklich gemacht.
Habe ich das?
Hast du?
Du meinst, bevor wir angefangen haben zu podcasten oder vor der heutigen Folge?
Vor der heutigen Folge, vor der heutigen
Ich
Folge.
dachte, du meinst
Wir treffen uns
früher.
ja mal ein bisschen vorher und reden über ein paar Dinge.
Dachte, du meinst
Und
vor
ja.
Jahren. Habe ich dich schon
Nee,
belogen?
nee, du hast mich jetzt zum ersten Mal.
Ja, wie habe ich
Hast du
dich?
mir Freude bereitet?
Okay, zum
Ja.
allerersten Mal.
Zum allerersten Mal. Genau. Herzlichen Glückwunsch dazu. Denn wir werden uns sehen. Nach langer, 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 langer Zeit. Im Sommer, oder? Sommer warst du
Anfang,
auch
wir
das
haben uns
letzte Mal.
Anfang August gesehen, also in Person.
Ja, genau. Da warst du in wunderschönen Frankfurt. Und es war herrliches Wetter. Wir haben viel Zeit an der Promenade am Main verbracht. Waren gut essen. Ja, war gut. Waren schöne Tage. Und
Manche sagen
jetzt?
so, manche sagen so.
Ich hab es
Ich
auch
sage so.
verbal. Du hast das mal im Podcast gesagt.
Ja, du hast es mir abgerungen, dass es mir
Das
gefallen
stimmt.
hat
Du
mit dir in
musstest es
Frankfurt.
sagen. Ja,
Ich musste es
genau.
sagen, ja. Doch, doch, es war sehr schön so. Und nächste Woche sehen wir uns wieder. Wo sehen wir uns wieder, Sven? Sag's, sag's.
Im wunderschönen Prag, wo ich seit Ewigkeiten nicht mehr war.
Da sehen wir uns, genau.
Und sind, ja, es ist ein Wochenende nur, aber hey, besser als gar nichts.
Mir reicht's.
Ja.
Wir müssen uns erstmal wieder aneinander gewöhnen. Ich glaube, so ganz langsam, also bevor wir jetzt irgendwie
Wahrscheinlich,
3 Wochen
wahrscheinlich.
gemeinsam Pauschalurlaub irgendwo machen, wenn so ein kurzes Wochenende in Prag reicht. Ja. Aber es
Ja,
passt
schon.
gut.
Aber ich war lange nicht mehr in Prag. Ich weiß nicht, wie sehr kennst du dich aus oder sollen wir einfach mal unsere Hörer fragen? Schickt uns bitte eine DM, was wir in Prag so machen sollen.
Also ich bin ja tatsächlich
Ich
jetzt.
war schon mal auf der Burg oder auf dem Schloss. Burg oder Schloss? Schloss ist es, glaube ich, ne?
Ja.
Ich kenne auch die Karlsbrücke, also das vielleicht jetzt nicht mehr, aber so ein paar Insider-Tipps, oder? Wo man gut essen kann, wo man
Ja, ich bin
einen
ja
gut
jetzt
Weißer trinken
in
kann.
den letzten 12 Monaten geschäftlich und ich bin ja jetzt auch wieder geschäftlich da. Deswegen passt das ja ganz gut. Ich bin jetzt in den letzten 12 Monaten, glaube ich, gut 6, 7 Mal in Prag gewesen. So mittlerweile die eine oder andere Ecke habe ich ja schon
Du
entdeckt.
verirrst dich immer noch da, du
Ich verirre
verläufst
mich
dich
immer
immer
noch, ganz bestimmt. Aber diesmal, ich bin jetzt in Shanghai. Ich werde mir jetzt am Wochenende werde ich mir eine Akustikgitarre kaufen und dann stellen du und ich, wir stellen es dann auf die Karlsbrücke und singen Lieder und legen
Versuchen, die
Hut vor uns
Flugkosten
hin.
wieder reinzubringen, oder was?
Ganz genau, ganz genau. Wir subventionieren unsere Reise damit.
Oder wir können ja von dem Geld, was wir einnehmen, können wir dann Essen kaufen.
Oder das, ja. Genau.
Mal gucken, wie gut wir singen.
Wir singen den Hin- und Weg-Jingle akustisch auf einer
Oh ja,
Akustikgitarre.
die
Ja.
ganze Zeit. Ja.
Ja. Bevor das hier aus dem Ruder läuft, Sven, gibt es sonst irgendwelche Neuigkeiten aus der Touristik, die du mit unseren Hörerinnen und Hörern teilen möchtest? Du kannst auch einfach Nein sagen.
Ja, ich bin ganz ehrlich, ich hatte jetzt nicht so, also es fühlt sich auch so ein bisschen an, so nach dem DRV-Hauptstadtkongress ist es einfach so ein bisschen ruhiger geworden. Nö, ich bin auch ehrlich, ich habe es jetzt nicht so sehr verfolgt. Letzte Woche war ein bisschen anstrengender, konnte viele eigene Probleme lösen hier innerhalb der Agentur. Das war sehr gut.
Gut
Habe aber
gemacht.
gar nicht so viel Zeit auf Newsletter und sowas verbracht.
Ja, die AER-Tagung war.
Herzlichen Glückwunsch dazu.
Ja,
Wir
wir
sind nicht mehr
gratulieren.
Moderatoren. Wir werden ja
Ja,
nicht mehr
echt,
eingeladen.
echt. Frechheit.
Selbst schuld. Dann reden wir also nicht drüber.
Jawohl, wird boykottiert. Ne?
Grüße an alle.
Ja, natürlich.
Natürlich.
Auch an alle, an Rainer und an Ralf
Ja.
und an das ganze Team im Vorstand.
Genau.
Katrin und wer da alles noch im Vorstand sitzt, gibt es jetzt auch einen neuen Vorstand. Also liebe Grüße an den AER. Sah toll aus, was ihr da gemacht habt. Dies Jahr in Innsbruck. Ja.
Schön.
Ja.
Und heute geht's nicht nach Innsbruck.
Nee.
Für uns, es geht nicht nach Prag heute mit unserem Gast. Es geht nicht nach Innsbruck mit unserem Gast.
Nee, ich
Es
würde
geht
fast behaupten,
weit, weit weg.
ja, fast behaupten, ein ganz bisschen interessanter als Innsbruck. Vielleicht ein ganz bisschen.
Let's see.
Hin und weg. Der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Jans.
Unser heutiger Gast ist ein junger,
Unternehmer, eigentlich aus Deutschland, aber eigentlich auch aus Thailand, lebt seit vielen Jahren in Bangkok und zeigt Menschen aus aller Welt seine Wahlheimat, so kann man sagen, Bangkok. Und wir freuen uns sehr, dass er heute dabei ist. Der Gründer und Chef von Bangkok Vanguards, herzlich willkommen, Michael Biedasek. Hallo Michael.
Oh, vielen Dank und den Nachnamen hast du korrekt ausgesprochen. Ja, ja, freut mich sehr, dass ich an eurer Podcast-Folge hier teilnehmen darf und hast schon richtig gesagt, einerseits aus Deutschland, einerseits aus Thailand. Deutschland geboren, in Thailand wiedergeboren, sage ich meistens, ja. Und ich hoffe, dass ich euch heute ja ein bisschen Thailand-Feelings ins Studio bringen kann.
Sehr schön, sehr schön.
Das haben wir bitter nötig, denn hier in Deutschland ist es seit Tagen grau, es regnet. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Good Vibes aus Thailand. Also,
Hier scheint noch ein bisschen die Sonne. Ich bin in Shanghai. Ich war vor einem Monat in Thailand, sodass das Feeling noch so ein ganz bisschen mitschwingt. Ich hatte dir erzählt, Michael, dass ich Anfang Oktober nach Phuket fahre. Für die Hörerinnen und Hörer, die dich nicht kennen, wir haben schon mal in einem anderen Podcast-Format mit dir geredet, aber wir wollen allen mal ein Update geben darüber, wer du bist. Deswegen gleich die Frage vorweg. Wer bist du? Und was machst du?
Erzähl. Knallharte journalistische Fragen hier.
Knallhart, frage ich mich das manchmal knallhart. Auch. Ja, wer bin ich? Wie du schon erwähnt hast, Michael Biedasek, ein Sohnemann, geboren zwischen zwei Kulturen, Deutschland, Thailand. Meine Mutter ist Thailänderin, mein Dad ist deutsch, aber ich habe einen polnischen Nachnamen und meine Mutter ist eigentlich halb Chinesin. Also das heißt, meine Wurzeln liegen irgendwo so zwischen Shanghai, wo du jetzt gerade sitzt, China und dann Krakau, Berlin und Samutsongkhram. Das ist die Provinz neben Bangkok, wo meine Familie herkommt. Ja, und ich lebe seit 22 Jahren in Thailand und betreibe seit 2012 offiziell, 2014, 15 Vollzeit Bangkok Vanguards. Wir sind ein kleiner, wie würde man das bezeichnen, Tour-Operator, Boutique-Tour-Operator, sagen manche. Das kann man, den Label kann man sich aussuchen, ja.
Wenn du sagst, seit 22 Jahren in Thailand, du siehst wirklich sehr jung aus. Andi hat zwar gelacht, als er dich als junger Unternehmer vorgestellt hast, aber du bist definitiv der Jüngste hier von okay. uns. Bist du hier aufgewachsen, zur Schule gegangen, nach dem Abitur rüber oder wann bist du rüber nach Thailand?
Ja, ich bin mit 23 bin ich nach Thailand gegangen. Also okay. heißt, oder mit das ist eigentlich 24 dann, ne? Weil ich bin jetzt 46 und bin aber in Deutschland aufgewachsen, hatte aber das Privileg, zwischen zwei Kulturen aufzuwachsen und hat Thailand immer mit Familienbesuche verknüpft. Das heißt, 6 Wochen Sommerferien. Damals in meiner Kindheit und meiner Jugend bedeutete dann von den 6 Wochen 4,5 Wochen auf der Kokosnussfarm meiner Oma. Das heißt, thailändischerseits in meiner Familie, wir sind Kokosnussfarmer in Samutsongkhram in Ampawar. Und das heißt, für uns oder für mich jetzt war es nie Thailand durch die wunderschönen Strände, jetzt Phuket oder all das, was man in den Broschüren sieht, sondern es war sehr, sehr rustikal und es stand im starken Gegensatz und Kontrast zu meinem Leben und in Deutschland. Aber das war so der Schlüssel und der Punkt, der dieses Interesse und die Neugier meiner Jugend erweckt hat, mich tiefer mit meinen asiatischen Wurzeln zu beschäftigen, weil es viele Situationen gab, die mein Weltbild so ein bisschen auf den Kopf gestellt haben. Und das finde ich als Privileg. Es gibt aber viele wie mein Bruder, die sind nur zum Urlaub hier oder viele Mischlinge, wie man sagt, ja, die zwischen Deutsch und thailändischen Eltern geboren sind, aber kaum Bezug zu Thailand haben. Da bin ich eher eigentlich die Ausnahme.
Wenn du sagst, du hast die Sommerferien dann auf der Kokosnussfarm deiner Oma verbracht und dass das eher rustikal war, kannst du das ein bisschen umreißen? Kann ich mir das so vorstellen, dass du da mit den Hühnern in Anführungsstrichen irgendwie morgens aufgestanden bist, um dann irgendwie bei der Kokosnussernte zu helfen? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ne?
Okay, also erstmal Samutsongkhram ist die kleinste Provinz Thailands und es hat kaum ein urbanes Zentrum. Ich meine, es ist bekannt dafür für Meklong, den Zugmarkt, ja, der explodiert ist in sozialen Medien, wo dieser Zug durch den Frischmarkt fährt, wo diese Schirme wegklappen. Aber abseits davon ist die Provinz dafür bekannt für seine qualitativ hochwertigen Agrarprodukte, speziell Kokosnusszucker, Kokosnuss allgemein, Pomelos und so weiter. Und das ist seit Jahrhunderten ist das Tradition. Als Produktionsstandort und meine Oma wohnt in dieser Holzhütte, die vor dem Zweiten Weltkrieg gebaut wurde, noch traditionell auf Stelzen, weil es halt regelmäßig mal der Fall war, dass es in der Regenzeit geflutet hat. Die Leute waren also primär mit dem Boot unterwegs. Es gab kaum Infrastruktur, selbst bis in den 80er Jahren hinein gab es kein fließend Wasser. Und wir haben direkt am Kanal gelebt und umgeben von unzähligen Kokosnusspalmen. Es gab keine befestigten Straßen, außer die Hauptstraße, die von Mekong zu meiner Oma führte. Aber wenn du zur Verwandtschaft wolltest, dann ging das alles über Trampelpfade durch die Plantagen, über Bambusstege, über Kanäle, wo du dann balancieren musstest. Und geduscht hat man dann auch unter quasi freiem Himmel mit Regenwasser. Das sind so Tongefäßen, großen Tongefäßen aufbewahrt, wurde dann da mit der Plastikschüssel. Meine Tante, meine Mutter, die haben sich mit so einem Sarong selbst im Kanal noch gebadet in den 80er Jahren und alles auf Holzplanken. Wir haben ja keine Möbel, außer jetzt Schränke, wo man Dinge aufbewahrt. Sonst findet das Leben eigentlich immer auf dem Boden statt. Also Essen, Schlafen, so halt nur so eine Reismatte gehabt, Moskitonetz, Ventilator. Wir haben nur einen Tisch angeschafft wegen meinem Dad, ja, der und einen Stuhl, einen Hocker. Das war so der Luxus. Aber sonst, oh ja, es ist die ganzen Annehmlichkeiten, Teppich unter den Füßen oder Glasfensterheizung, das, was man so aus Deutschland kennt, das gab es halt alles nicht. Auch keine Privatsphäre, sodass man sein eigenes Zimmer hatte, sondern alle waren da in der Hütte, meine Cousins, Cousinen, Omi, Tante, ne, und aber immer Action und immer so viel gute Energie und das war mein Thailand, ne? Und das hat mich sehr beeindruckt.
Das klingt ein wenig rustikal und ich bin ehrlich, als ich 23 war, war das so nicht mein Traum, dann wieder sowas zu erleben. Was hat dich dann trotzdem wieder zurück nach Thailand geführt?
Ja, also die Schilderung gerade, die ging so bis in die frühen 90er, ne? Und dann hatten meine Eltern nochmal ein Badezimmer. Wir haben so ein bisschen aufgepimpt, Omis Bude. Ja, dann hatten wir auch eine Dusche und all so, ne, fließend Wasser, aber immer noch keine Klimaanlage und so weiter. Das heißt, bis zu meinem 16. Lebensjahr bin ich noch mit meiner Familie gereist und dann hat man ja so ein Alter erreicht, wo man kognitiv so ein bisschen verstehen kann und vergleichen kann, wie die Kultur ist. Und es gab zwei ausschlaggebende Punkte. Der eine war einmal, dass in der Mitte der 90er Jahre Bangkok immer noch als Zentrum einer der schnellsten wachsenden Wirtschaftsregionen Südostasiens halt eine unglaublich dynamische Stadt war. Es war eine gigantische Baustelle, absolutes Chaos. Also wer glaubt heute, Bangkok sei chaotisch, der hätte Bangkok, glaube ich, meine 80er, frühen 90er besuchen sollen. Das war nochmal eine andere Liga. Und das hat mich, ich komme ja aus Ratheim in Deutschland. Das gehört so zur Greater Metropolitan Area of Hückelhofen. Die Leute, die aus dem Kreis Heinsberg kommen, die werden das kennen. Und wenn du dann von Ratheim nach Bangkok mal kommst, da hat es dich halt total erschlagen. Aber ich liebe Geografie, ich liebe Großstädte, Megastädte und mich hat das halt mit 16 ab dann nie wieder losgelassen, hatte ich den Bangkok-Virus. Und dann im Vergleich dazu dann das rustikale oder das ländliche Leben bei meiner Oma, ganz minimalistisch, materiell überhaupt nicht irgendwie so. Der ganze Konsum, was man aus Bangkok konnte oder so aus Deutschland, ja, von meinen Verwandten hatte keiner ein Auto oder sowas und das waren so diese Gegensätze innerhalb Thailands, die mich total fasziniert haben. Und dann kam natürlich die Mentalität dazu. Sorry, wenn ich das ein bisschen weit aushole.
Alles cool, nein, wir fragen ja nach.
Ja,
aber als Kind war das doch sicher ziemlich cool, so dieses Abenteuer
absolut,
Thailand,
absolut,
oder?
Absolut, ja, natürlich. Also ich wurde ja auch immer weitergereicht, ne, von meinen Verwandten. Ja, das heißt, auf dem Land da in der Kokosnussplantage gibt's halt nicht so viel zu tun. Ne? Und dann ein Onkel von mir, der war Schuldirektor an der Grundschule. Dann war ich mal bei der Grundschule und da haben sich die Lehrer um mich gekümmert. Da war ich mit auf Klassenfahrten. Da habe ich mal bei dem übernachtet, bei den Verwandten. Da wurde ich mal so, ne, rumgegeben, rumgereicht und habe auch sehr viel. Ich war früher, habe ich Basketball gespielt. War so meine Leidenschaft. Und da haben wir natürlich da auch am Tempel immer mit den Kids Basketball gespielt und ich hatte damals meinen Kumpel Stefan dabei und wir waren immer so total ausgerüstet mit unseren Nike-Jerseys und also mit Nike-Shoes und NBA-Jerseys und dann die Thai-Kids haben dann immer in ihren Schuluniformen oder barfuß gespielt, ja, und aber dann am letzten Tag, als wir zurückfliegen mussten, haben wir unser Gepäck auf den Pickup-Truck geladen vom Haus meiner Oma und dann standen die da alle so in Reihe und wollten sich von uns verabschieden und haben zwei Freunde gefehlt und wir so, hey Oma, wo sind denn Len und Chan? Wir müssen jetzt zum Flughafen, müssen uns beeilen, wir wollen uns verabschieden und so, ja, die sind doch ins Dorf gefahren, um euch ein Geschenk zu kaufen, ja, und ich guck Stefan an und ich dachte mir so, wisst ihr, wir mit unseren ganzen Klaratsch hier, haben gar nichts für die und die fast gar nichts haben, die kaufen uns was, ne? Und das hat mich, ich bin auf die Hauptschule gegangen in Ratheim und damals bei uns auf der Hauptschule, alle wollen immer so Gangster sein, immer so tough und so und dann kommst du nach Thailand, die Jugend und alle waren so respektvoll und einfach total nett und das war so, glaube ich, eine der Schlüsselerlebnisse, die dieses Weltbild, von dem ich gerade gesprochen habe, im Kopf gestellt haben. Das war da so die Reise, wo ich sagte, ich möchte mehr Zeit in Thailand verbringen, ja.
Du bist dann zurück nach Bangkok gegangen und hast dort die Bangkok Vanguards gegründet. Erzähl noch mal ein bisschen, du hast gerade eben gesagt, ihr seid ein Reiseveranstalter, wie Boutique-Reiseveranstalter, wie groß seid ihr, was bietet ihr an, was sind eure Bestseller, welche USPs habt ihr so? Stell's mal ein bisschen vor.
Ja, also Bangkok Vanguards, so eine Geschichte ganz kurz, ne, nochmal kurz anreißen. Also ich bin nicht mit dem Gedanken, habe ich Bangkok Vanguards gestartet, in die Touristik einzusteigen. Das liegt eher daran, also es ist ein großer Weg, der organisch gewachsen ist. Also ich habe ja auch nicht direkt Bangkok Vanguards gegründet, sondern ich wollte erst im Export-Import-Business starten, habe ein Praktikum gemacht bei so einer kleinen chinesischen Handelsfirma. Das war 2004 und ihr wisst vielleicht noch, da gab es die Tsunami und dann bin ich halt während der Tsunami als Volontär runter, habe mich erstmal bei der Botschaft gemeldet und versucht zu gucken, was gebraucht wird. Und am Ende gab es in Bangkok halt nicht viel zu tun. Und die haben gesagt, wenn, dann musst du runter. Und dann habe ich dann im Koordinationszentrum in der Thammasat-Universität mit Volontären gesprochen. Die haben gesagt, wir brauchen händeringend Übersetzer. Und da ich ja halb Thai bin, spreche ich thailändische Sprache, Deutsch und Englisch. Und die von der Botschaft, die meinten halt noch am 29., also 5 Tage nach der Tsunami, dass über 3.500 Bundesbürger noch vermisst werden. Und dann war meine Entscheidung, dann am 1. Januar morgens mit einer Thai Air Force Maschine in den Süden zu fliegen. Und was ich dort erlebt habe, hat halt mich sehr, sehr stark geprägt. Die Erlebnisse, die Menschen und wie sich Menschen eingesetzt haben, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Also dann wieder zurückzufinden in den Alltag in Bangkok mit dieser kleinen Handelsfirma, das hat mich überhaupt nicht mehr interessiert, Business, und wollte was Humanitäres machen und habe dann auch mich sehr intensiv mit Bangkok beschäftigt. Und ich fotografiere auch gerne, auch wenn ich professionell oder so, aber ich gehe gerne in Gebiete rein, die nicht so auf dem Radar sind, ob das damals die verlassene Wolkenkratzerbahn oder entlang von Bahngleisen unter den Expressways. Und da ich ja auch die thailändische Sprache spreche, ist nicht nur diese physische Umwelt, ja, die man sich in Deutschland kaum vorstellen kann, wie Menschen zu Zehntausenden in Umgebungen leben, in Megastädten, und dann sich mit den Menschen auszutauschen und zu verstehen, wie komplex Megastädte sind, und Individuen zu finden, die sich einsetzen für das Wohlergehen, dann hat man erkannt, okay, es braucht jetzt keine Tsunami oder Naturkatastrophe, es gibt genug menschengemachte Probleme. Und ich habe nie verstanden, warum solche Menschen, die so tolle Arbeit leisten, kein Gehör, also wenig Exposure, also Gehör finden, obwohl wir all die glitzernden Wolkenkratzer und Shopping-Malls um uns haben. Und so hat das dann angefangen, dass ich habe ja auch hier studiert in Bangkok, meine Uni-Kommilitonen, und ich habe Englisch und Deutsch unterrichtet, auch Kollegen mal mit in die Gebiete zu gehen, wo NGOs operieren, um so ein bisschen educational zu zeigen, okay, wie Sozialdienstleistungen ohne staatliche Intervention, sondern seitens der Kommunen, wie das alles funktioniert, ne, und was die Ambitionen und die Hoffnungen sind, aber auch die Probleme. Und das öffnete vielen Leuten, die hier in Bangkok leben und Bangkok vielleicht nur aus verschiedenen Perspektiven kennen, die so ein bisschen mehr nur mit Leisure und Freizeit zu tun haben, aber ein bisschen tiefer zu steigen. Und das hat viele sehr inspiriert, und die kriegen häufig Besuch. Und dann haben wir gesagt, hey, meine Eltern kommen wieder zu besuchen, die kennen ja schon den Königspalast, ne? Ey, ich würde gerne, dass du denen vielleicht mal was anderes zeigst. Ne? Und dann so hat sich das dann ergeben, und ich bin dann von den, sag mal, Poverty, also armutsbekämpfenden Themen in den, sag mal, Niedrigeinkommenskommunen, dann auch in andere Themenfelder gelangt, speziell in Cultural Conservation, wo viele alte Altstadtskommunen abgerissen werden für Immobilienprojekte, und habe mich da sehr stark verbunden mit Initiativen von Leuten, die für den Erhalt dieser Kommunen kämpfen. Und so habe ich das dann einfach aus Neugier und einfach aus Leidenschaft, weil ich mich so ein bisschen wieder den Spirit hatte, den ich in der Tsunami gefühlt hatte, und das habe ich dann weitergegeben. So hat sich das alles word of mouth eigentlich entwickelt. Also da hing kein Businessplan oder eine Tour zu entwickeln, die irgendwie jetzt, okay, das wollen die sehen, hier Tempel und so, sondern so ist das dann gekommen. Aber man muss es dann natürlich auch so verpacken, dann, weil die Leute kommen jetzt hier nicht nach Bangkok, um sich mit Problemen zu beschäftigen, sondern die wollen ja auch eine gute Zeit haben. Das heißt, man muss eine Balance finden, etwas, was die Realitäten der Zeit, der Stadt zeigt, aber auch verdaulich ist. Und nicht so wie jetzt ja der Angry Activist dann den Leuten die Stadt zeigt, sondern dass man das auf einer menschlichen Basis macht, und in Hintergründe eintritt, die vielleicht so einem, die eigentlich unsichtbar sind, auch für viele, die hier leben. Und ich glaube, darauf, auf diese DNA basieren die Touren, die ich designe, zu mehr oder weniger, also ne, es gibt verschiedene Gradings sozusagen, ne, je nachdem, wie dein Interessengebiet ist. Wenn es ein Bank-of-Starter ist, dann wäre so eine Einführung, aber wenn du in die 360 gehst oder Chinatown Unplugged, dann gehen wir dann thematisch tiefer rein. Also es kommt immer darauf an, wer die Zielgruppe ist.
Da würde ich tatsächlich gleich mal nachhaken. Wie würde denn kurz gefasst so eine Einsteigertour aussehen? Und dann gleich danach geschoben, was wäre denn mit dir so eine richtige Hardcore-Tour, wenn ich sagen würde, ich war schon in Bangkok und ich will, dass du mir mal so richtig das Bangkok zeigst, was ich alleine selbst dann schon wirklich sehr, sehr suchen müsste, um das zu finden. Ne? Aber fangen wir mit einer Einsteigertour an. Wie würde das aussehen? Ne?
Okay, also eine Einsteigertour wäre jetzt, wenn du jetzt in den klassischen Modell schaust, ist das natürlich, was so in der Tourism Promotion in die Welt hinaus besaunt wird, als in der Positionierung Bangkoks als kulturelle Destination. Da sind dann die Paläste und die Architektur des Buddhismus mit den Hauptsehenswürdigkeiten Wat Arun, Wat Pho und so weiter natürlich immer vorrangig bei solchen Sachen. Für mich stellt sich die Frage, wenn man nach Bangkok kommt, was ist das Alleinstellungsmerkmal der Stadt? Also was unterscheidet sie von anderen Städten? Und das sind nicht nur die Tempel. Die Tempel sind eine Dimension Bangkoks, aber es ist natürlich auch die Topografie, die Wasserwege, die Kanäle. Es ist hat eines der größten und dynamischsten Chinatowns. Es ist positioniert als jetzt neuerdings mit Social Media als Foodie-Destination, also Streetfood-Kultur. Das hängt auch Foodie-Destination, Foodie, okay. Ja, genau. Food oder Essen, Food-Destination, Andy, Essen, genau. Garküchen, ja. Und dann natürlich hast du die Aspekte von den ganz verschiedenen Transportmöglichkeiten und dann die Kontraste der vom Central Business District und so weiter. Die Skybars, die man ja so häufig in den sozialen Medien sehen. Das heißt, bei einem Einführungsprogramm verbinden wir diese urbanen Dimensionen aus Religion und Kultur, den Märkten, der Streetfood-Kultur, dem Multitool-Transport, den Wasserwegen, dem Chinatown in Chaos, den Gassen und dann alles zu Fuß, aber dann auch kreativ durch verschiedene Transportmittel. Und am Ende geht man auf eine Skybar und dann sieht man über die Dächer hinweg das Meer aus na, hunderten von Wolkenkratzern und hat dann von der kleinen Hütte bis zu den Megamalls mal die ganze Spannbreite einer Megacity wie Bangkok gesehen. Und das kann dann vielleicht hoffentlich zu Neugier wecken, zu sagen, hey, boah, Chinatown, das hat mich so geflasht, da würde ich gerne tiefer drauf einsteigen. Oder das amphibische Leben da in den Vororten entlang der Wasserwege und so weiter. Und da kann man dann, könnte man später tiefer drauf einsteigen.
Was ist so der Bestseller bei euch? Also was wird am meisten dann doch bei euch gebucht?
Wow, also bei uns die Starter-Tour, würde ich sagen, zurzeit, weil viele zum
also
ersten Mal
nach Bangkok kommen. Also die Leute trauen sich nichts, ja?
Ja, und von Word of Mouth, wenn es um Empfehlungen geht, ist das die 360. Ne? Und das wäre dann, was du gerade gefragt hast, wenn für Leute, die dann schon zum zweiten Mal oder zum mehrmals oder hier leben, wenn man ein bisschen tiefer eintaucht, dann gehe ich der Frage nach. Also es ist ja immer oft, wenn im Bildungssystem hier das Narrativ Bangkoks ist ja sehr Bangkok und Monarchie zentriert, ne? Und mit Nationalbewusstsein, Thainess und so weiter. Und was ein bisschen außen vor liegt, ist die Tatsache, dass Bangkok ja eigentlich sehr viel durch Migration und Handel über die Jahrhunderte gewachsen ist. Also nicht nur top-down, die Monarchie ist natürlich sehr wichtig, aber auch von the bottom-up. Und viele Leute wissen halt nicht, dass sie über 50 verschiedene Ethnien ihre Heimat gefunden haben. Und dass Bangkok eigentlich ursprünglich, bevor wir moderne administrative, eine Organisation dieser oder Planung dieser Stadt hatten, dass Bangkok ein Flashback aus unzähligen, vielen spezialisierten Dörfern waren, sogenannten Chumchons. Das übersetzt sich vielleicht als Urban Community, die auch alle, demokratisch gewählte Community-Leader haben. Und wir haben knapp 2.500 dieser Communities auch in der Stadt, die unglaublich wichtig für das soziale und kulturelle Gefüge sind. Aber von denen werden nur 140 von Architekten oder von anderen Conservationists als historische Communities klassifiziert und der Rest wird halt als Slums abgestempelt, obwohl da viel, viel mehr hintersteckt, wenn man sich tiefer mit Communities beschäftigt. Und die zählen halt leider nicht zum Spektrum oder zur Definition von Cultural Heritage. Das wird anderweitig definiert. Aber wenn es die UNESCO fragen würdest, dann würden die dir sofort sagen, dass die definitiv zum Kulturerbe der Stadt gehören. Und die Community, die da kämpfen auch darum, dass die da Anerkennung finden. Und wenn du tiefer einsteigst, dann versuche ich dann in die Thema der Modernisierungsprozesse. Wie führen Community-Leader ihre Kommunen in die Zukunft? Und welche Rolle werden Urban Communities in der urbanen Zukunft Bangkoks noch spielen? Und für mich ist das eine zentrale Frage, weil die Besucher, die zu uns kommen, wenn die einmal mit dem Thema in Kontakt kommen, sind die sehr, sehr interessiert. Und ich wüsste nicht, was ich den Leuten zeigen soll, wenn wir all diese Communities wegbulldozern für eine neue Mall. Und dann hast du nur noch Malls und Tempels und die Menschen sind weg und du hast keine Storys mehr und keine Identitäten mehr und keine Vielschichtigkeit mehr. Und ich glaube, das ist die Stärke Bangkoks. Es ist eine Komplexität und Vielseitigkeit. Es sind die Menschen, es ist die Kultur, die auf dieser Komplexität beruht. Und es ist einfach eine ultra faszinierende City. Und wenn das durch Modernisierung, also ich halte wie so ein böses Wort an Kapitalismus, aber durch diese Kräfte alles komplett gentrifiziert wird, dann ja, ist auch der Tourismussektor betroffen und da spricht keiner drüber und das regt mich ein bisschen auf und deshalb versuche ich halt wenigstens als Tourguide da die Storys und auch durch Dokumentation die Storys festzuhalten. Ja,
du hast es jetzt schon wieder geschafft. Ich habe schon wieder Bock, mit dir durch Bangkok zu gehen. Also, begleitest du denn auch selbst Reisen? Also bist du selbst Tourguide und erklärst ihnen das oder
ja, natürlich.
Hast du noch andere Reiseführer?
Ich habe noch andere Reiseführer, aber nur sehr wenige, weil ich bin sehr selektiv, weil es gibt eigentlich einen Mangel an Reiseführern, ja. Du brauchst ja diese Lizenz, die vom Staat ausgestellt wird und die kostet halt über 40.000 Baht, das ist ein Stange Geld für die meisten. Viele wollen auch keine Freelance-Jobs mehr, weil die Sicherheit brauchen nach der Pandemie diese Erfahrung. Und wenn ihr dann zu mir kommt und ich frage dir, okay, was würdest du mir zahlen? Was ist dein Bangkok? Ja, und wenn ich merke, die gehen gar nicht mehr raus, die haben gar keine Neugier mehr und die sind schon irgendwie so 30 Jahre im Business und nur weil sie Lizenz haben und Thais sind und vielleicht auch älter als ich und dann so ein bisschen so von oben herab sind und dann passt sie schon gar nicht bei uns in die Firmenkultur. Und deshalb, ich brauche Leute, die Neugier und vor allem Empathie haben, weil bei mir steht der Mensch im Vordergrund, ich kenne viele der Locals. Das ist sehr, sehr schwer zu skalieren. Deshalb mache ich sehr viele Touren selbst, soweit ich kann. Weil jedes Mal, ich bin jetzt die letzten 2 Tage auf Tour gewesen. Heute habe ich so einen Zombie-Tag ein bisschen. Wir haben bis 15 Uhr geschlafen gerade. Das ist ein sehr intensiver Tag. Ich bin 10, 11 Stunden mit denen am Powern. Danach brauche ich immer so einen halben Urlaub, weil ich werde ja auch nicht mehr jünger. Aber es macht halt nach wie vor Spaß. Und ich hoffe natürlich, mein Job jetzt sein, halt eine neue Generation an Tourguides. Ne? Ich muss diese Thematik rausfolgen, ich muss Leute inspirieren und auch ausfüllen in der Hinsicht und einen komplett neuen Typus von Tourguides helfen zu kreieren.
Wer sind denn deine Kunden? Also das klingt so, als ob du nicht nur für dich selbst arbeiten könntest. Ich kann mir vorstellen, dass auch andere Reiseveranstalter Interesse daran hätten, dich anzustellen. Aber wer ist denn dein typischer Kunde, also dein Endverbraucher? Kommt der aus Deutschland oder kommen die aus aller Welt? Und,
ich würde sagen, die kommen zu knapp über 50% aus Deutschland, weil 2/3 meiner Guides sind deutschsprachig. Aber wir haben mittlerweile auch sehr viele aus dem internationalen Raum. Wir haben eine Kollaboration mit Mark Wiens. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Mhm. Das ist ein bekannter YouTuber, Foodblogger. Ja. Ne, und der hat eine riesen Community. Den haben wir aber noch nicht so aktiviert, weil das sind ich und meine Verlobte, die ganze Administration machen. Das heißt, wenn der jetzt anfangen würde, auch noch Marketing, dann würden wir untergehen. Und deshalb haben wir einmal von seiner Fan-Community für die Foodtouren, die wir machen, einen wachsenden Strom und aber meistens aus Deutschland. Und das Profil wäre meistens aus dem schon sehr etabliert, gutes Einkommen, einen guten Beruf, also auch einen Bildungsstandard, aber nicht immer. Also was heißt, es sind auch ganz normale Leute dabei, ne? So jetzt wie wenn meine Cousine jetzt kommen würde, ne? Und die ist Pflegerin und die bringt ihre Tochter mit. Also es ist wirklich unterschiedlich. Aber die sind alle, was sie gemeinsam haben, es sind alles sehr, sehr offene Menschen, sehr neugierige Menschen, sehr empathische Menschen und ja, das macht immer wieder Spaß mit meinen Gästen.
Und wie finden die Leute euch? Also Mark Wiens ist ein Vertriebskanal, der ist sicher riesig, der würde euch wahrscheinlich überschwemmen, wenn der jetzt voll für euch powern würde, aber wie finden euch die Leute sonst da?
Ja, okay, außer den einen Link, was ich auf der Webseite hatte. Die Leute, ich würde sagen, manche finden uns, weil ich frage mich nicht wie, aber Google und dann natürlich jetzt diese KI wie ChatGPT und so weiter. Aber ich würde sagen, ja, viele kommen Word of Mouth, Empfehlungen. Das ist das meiste. Ich habe halt keine Marketing. Also manchmal poste ich was bei mir auf dem Instagram, eine Story oder so, obwohl ich ja eigentlich viele Stories habe, die ich posten könnte. Und viele sagen mir, hey, warum machst du nicht hier so Content, ne, über das Thema, wo du so eine Passion für hast? Und das würde ich auch gerne machen, aber dafür brauche ich erstmal jemanden im Backend, der mir die ganze Arbeit abnimmt. Dafür brauche ich wieder mehr Touren, damit ich jemanden einstellen kann, damit ich diese Dokumentationsarbeit über die Communities machen kann.
Word of Mouth ist ja eigentlich auch die beste Empfehlung, die man bekommen kann. Also ne, wenn bestehende Kunden sehr glücklich mit der Reise sind, dass die das dann weiterempfehlen. ist ja das Beste. Du hast gerade eben schon so ein, also einmal das böse Wort der Pandemie in den Mund genommen. Wie war die Zeit in Thailand oder in Bangkok? Ich weiß gar nicht, gab es eine Reise, durfte man einreisen nach Thailand? Ich glaube nicht. Nee, wir hatten ja den Bangkok-Podcast, den Thailand-Podcast an dem Tag, wo Thailand wieder aufgemacht hat. Ja. Erinnere ich mich. Jetzt erinnere ich mich wieder.
Das ist lang her, Sven.
Drei Jahre her. In Deutschland, wir haben Unterstützung bekommen vom Staat. Okay, müssen den jetzt so langsam wieder zurückzahlen. Aber wie war das in Thailand und wie seid ihr rausgekommen? Und auch die Frage, mehrere Fragen auf gleichzeitig. Hat sich Bangkok verändert? Hat sich Thailand irgendwie dann erstmal verändert?
Ja, die Pandemie, da waren, wie viele Jahre sind da jetzt? Ist ja schon 2, 3. Ich hatte so ein bisschen verdrängt das Thema Pandemie. Das war so, Gott, so ein schwammiges
besser. Erleben. Manchmal besser.
Ja, absolut. Also 2020 sind ja die Grenzen zu. Wir mit Bank of Vengers, ich hatte 4 Leute Vollzeit im Team, 2 Teilzeit, also war bei uns, wir haben so Momentum, Fahrt angenommen, also wie soll man, ne, an Fahrt aufgenommen und dann, als würde mit 200 km alle 4 Reifen platzen, bumm, Grenzen zu, wir haben die ganzen Buchungen alle, zurückerstattet und dann waren wir alle voller Hoffnung, haben gesagt, ey, Ende des Jahres sind wir wieder back on track, ne? Und dann war es ein Jahr um und dann ging es dann erst dann in Bangkok richtig los und für 2 Jahre, dann haben sie ein bisschen geöffnet, da gab es diese Sandbox-Geschichten, wo du dann in Hotels 10 Tage dann in eine Quarantäne erst musstest und dann tröpfelten die so langsam rein und dann, ich glaube, 2023 ging das dann so langsam wieder zurück. Aber wir sind immer noch nicht in den Ankunfts-, also Arrival-Zahlen an Touristenankünften, wie es vor der Pandemie war, da liegen wir immer noch drunter. Aber es wird fleißig investiert, es machen ja ständig neue Hotels auf und es scheint Optimismus da zu sein, dass sich das wieder mehr als nur regenerieren wird. Und bezüglich der Veränderungen hier in Bangkok oder in Thailand, ich denke mal, das Konsumverhalten, dass man jetzt, dass es viel natürlicher und viel integrierter ist, dass man Applications benutzt, dass man sich ein Eistee kommen lässt jetzt mit Lieferanten, diese ganze Gig-Economy, weil man ja früher auch nicht im Lokal essen durfte. Das heißt, die Street-Vendors, die vielleicht ihre Kapazität auf 8 Sitzplätze hatten, die haben sich auf diesen Apps angemeldet und dann konnten sie dann halt liefern und das haben sie natürlich dann beibehalten, weil sie mehr Essen rausschiffen konnten. Und ansonsten, was hat sich sonst noch so verändert? Na, ich meine, die Leute, die dann damals aufs Land gegangen sind, also du hast ja viele, die Millionen Arbeitsplätze, die betroffen waren. Und es gab ja nicht so, also die Sozialstütze seitens des Staates war sehr rudimentär. Da gab es vielleicht so für Firmen ein bisschen Support, dass man weniger für Social Security, für die Angestellten, die man hält, bezahlen musste und so weiter. Aber viele sind zurück aufs Land. Viele kommen ja aus Familien, die immer noch Agrarwirtschaft betreiben, Reisfelder, Reisanbau. Und dann sind viele Taxifahrer oder Leute, die ich kannte, sind zurück zu ihren Familien für 2 Jahre nach Korat oder in die Provinzen und hatten da zumindest ein Dach über dem Kopf und was zu essen und haben so es geschafft, den Gürtel enger zu schnallen. Während wir, die jetzt hier im Tourismus waren, viele, die Kinder haben und die auf die Schule geschickt haben, die private Bildung ist ja hier extrem teuer. Die haben das halt nicht mehr geschafft. Nach 2 Jahren haben die zusammengepackt. Ich kenne viele Selbstständige in der Touristik, die in Chiang Mai waren, auch hier in Bangkok und zurück nach Europa gegangen sind, weil das hier einfach finanziell nicht mehr tragbar war. Das war schon eine knappe Kiste, würde ich sagen. Ich habe auch alle meine Ersparnisse aufbrauchen müssen, um wieder um über diese Zeit zu kommen, aber man muss halt, sag schnell, einfach minimalistischer leben und sich auf die Dinge fokussieren, die man unter Kontrolle hat, weil wenn man sich mit allen beschäftigt, dass man nicht unter Kontrolle hat, dann wird man ja nur wahnsinnig. Ja, und von daher, solange alle gesund sind im Umfeld und versucht man ein bisschen durchzuatmen und
Das klingt ja so ein bisschen buddhistisch auch, ne? Das hat sicher dann auch auf dich abgefärbt, oder?
Ja, muss auf jeden Fall, weil wenn du selbstständig bist, ja, und du hast so eine Passion für deine Firma und du warst gerade so in dieser Phase, wo der Aufstieg kam und Kollaboration hier und dort und plötzlich ist alles weg und dann ist irgendwann ein Jahr und es sind dann 2 Jahre und dann weißt du gar nicht mehr, was noch ist in der Zukunft und wer du warst und all das. Und dann ist so eine Identitätsfrage. Und viele Leute haben echt damit zu kämpfen gehabt. Ne? Also da muss man loslassen können und akzeptieren können. Und wenn man das nicht kann, dann hast du wirklich was zu klabbern, ne? Und meine Mutter ist ja Buddhistin und ich denke, die Philosophie, das ist ja die Natur. Und wir sind ein Teil der Natur und du kannst das nicht kontrollieren. Deshalb, du kannst du das kontrollieren, wie du selbst darauf reagierst. Und da musst du halt weise sein. Und wenn du die Weisheit aus dem Buddhismus bekommst, dann gut für dich. Manche machen vielleicht, die halten im Glauben an Gott oder sonst was. Und andere springen vielleicht von der Brücke. Ne?
Hast gerade, ne, loslassen gesagt. Ne? Das ist die eine Sache, aber dann wieder anzufassen, nach der Pandemie weiterzumachen. Sven hat das eben auch schon angedeutet in der Frage. Wie hast du denn weitergemacht? Haben sich deine, in Anführungsstrichen, Produkte geändert? Ist das Thema Pandemie vielleicht auch in die eine oder andere Tour mit eingeflossen? Also, ne, also wie ging es für dich danach wieder aufwärts? Das klang ja wirklich nicht leicht, was Bangkok, Thailand und dann auch du sozusagen durchmachen musstest da.
Ja, also wir haben ein bisschen experimentiert. Ich hatte ja einen Vollzeitfotografen, weil mein Team war ja, wenn ich sage, wir waren vier oder fünf Vollzeitangestellte. Ich bin ja nicht so typisch so operativ als Tourfirma nur aufgestellt, sondern wir haben ja damals angefangen, diese Dokumentationsarbeit zu machen, also die Geschichten festzuhalten der Menschen, diese Communities, die bedroht sind, durch Fotostories festzuhalten. Und dann habe ich gesagt, okay, der Fotograf, ne, ich bezahle mir auch und jetzt können wir vielleicht irgendwas anderes machen. Dann kann er mir hinterherlaufen und mit der Videokamera und dann macht er mal Videos und dann sind wir durch Chinatown und dann, ich kenne ja so viele Leute, nämlich in den Schrein und habe mich dann mit dem Mann da unterhalten, der auf den Schrein aufpasst, bei der Omi zu Hause, wie die dort leben und über die Vergangenheit. Und dann habe ich das über ein Video geschnitten mit Kartenmaterial und alten Schwarz-Weiß-Bildern und dann haben wir das über Zoom, konnten Leute sich dann zuschalten, dann haben sie irgendwie 20 Euro bezahlt oder was. Und dann gab es dann 2 Stunden Bangkok Interaktion mit mir, mit dem Video und das habe ich dann kommentiert und habe dann auch pausiert und somit haben wir so diese virtuellen Touren gemacht und viele, die uns kannten, uns unterstützt haben, die haben dann eingeschaltet, dann am Wochenende kam Freunde, haben sie ein paar Thai gekocht, einen Shang im Aldi gekauft oder so. Und dann haben wir Bangkok zelebriert, so ein bisschen nerdmäßig, Geschichte und so. Und, das war jetzt nicht kein Businessmodell, aber das hat halt ein bisschen Ablenkung gebracht und es war schön.
Ja, da mussten wir alle ein bisschen kreativer sein.
Ja, und ja, und dann hat sie, genau, und dann hat sie Sascha, die Grenzen wieder aufgingen und so weiter. Das ist dann fast wie so eine Welle reingebrochen. Und dann, musste ja mein Team gehen lassen, hatte ja kein Team mehr, unser Office, wir hatten ein Guesthouse gehabt, das ist dann nach 2 Jahren auch komplett runtergekommen. Das haben wir dann abgegeben und dann kam auch wieder neue Mieter und dann habe ich jetzt was Neues gefunden, was wir noch restauriert haben im letzten Jahr, renoviert haben. Wir sind immer noch im Aufbau des Offices. Also wir haben zumindest ja schon mal einen physischen Hafen, von dem wir operieren können. Ich muss jetzt nicht immer von zu Hause 30 Kilometer vom Flughafen rein und raus in die Stadt fahren, sondern ich lebe jetzt hier in der Altstadt und wir bauen jetzt hier so ein kleines Informationszentrum auch für diese Thematik, die ich gerade angesprochen habe. Und aber ich habe immer noch kein Team, also bis auf meine Verlobte, die mir administrativ hilft. Und das ist jetzt so, die kommen die ganzen Buchungen, dann bist du so busy, du machst draußen die Touren an der Front und dann versuchst du noch irgendwie, du musst ja die ganzen Touren auch wieder von der Thematik alles anpassen, weil du hast gesagt, Pandemie, viele Läden hatten geschlossen, also da haben sich schon gewisse Sachen verändert, auch zum Beispiel mit dem Massentourismus, dieser riesige neue Buddha da in Thonburi bei Wat Pak Nam, der ganze maritime Tourismus ist sehr, sehr hochgegangen. Das früher das Artisthaus beispielsweise in Geheimtipp komplett jetzt überlaufen mit den ganzen Gruppen, die da von den Booten gelassen werden. Das heißt, wir müssen uns da auch wieder neue Frontiers entwickeln, was früher Geheimtipp war. Und jetzt suchen wir nach neuen Horizonten. Und ich bin die letzten 2 Jahre, habe ich die Touren sehr, sehr stark optimiert, thematisch mehr Research gemacht und da bin ich ein bisschen so der Perfektionist und das dauert halt so seine Zeit. Aber daran arbeite ich und wenn das alles jetzt mal so einen zufriedenstellenden Standard hat, dann gucke ich, wo ich die Talente finde, die dann zu rekrutieren und dann noch eine Hilfe zu suchen, die Bock hat, administrative Arbeit zu machen und richtig gut da drin ist, Zahlen und Tabellen und detailverliebt ist und Namen und Daten nicht vermischt und so. Nicht, dass das der Fall ist mit meiner Verlobten, die macht das super, aber sie ist eigentlich Menschenrechtsanwältin. Nee, sie ist Menschenrechtsanwältin und sie arbeitet noch nebenbei für NGOs und fliegt halt durch Südostasien und macht Social Audits in Fabriken für Arbeiterrecht. Ja, und das ist halt natürlich so diese Spagat, die sie gerade macht. Deshalb brauche ich nochmal jemanden, der das Vollzeit richtig macht dann.
Gute Leute sind nirgendwo leicht zu finden.
Ne? Ja, und die dann zu halten. Ja, heute haben wir alle so die Erwartungen, das und das wollen sie dann, die Bedingungen, solche Bedingungen, ja.
Das stellt man wirklich fest. Es ist nicht nur ein deutsches Problem, ne? Es ist wirklich ein weltweites Problem. Das höre ich immer wieder. Du hast es gerade eben schon angedeutet, dass die Zahlen von Reisenden nach Thailand noch nicht das Niveau von 2019 erreicht haben. Wenn ich jetzt so, ich bin ja auch bei Social Media ein bisschen unterwegs, auch wenn ich eigentlich zu alt dafür bin, aber man versucht ja irgendwie jung zu bleiben, habe ich irgendwie so ein bisschen den Eindruck, dass die ganzen Backpacker-Influencer, klar, es gibt noch genügend, die durch Thailand reisen, auch nach Bangkok, aber sehr viele jetzt auch Vietnam sehr pushen. Also irgendwie sagen, ja, Vietnam ist eigentlich genauso toll wie Thailand und ist der Geheimtipp und ist natürlich auch günstiger. Merkt ihr da irgendwas? Seht ihr das genauso? Ist Thailand so teuer geworden oder wie ist die Situation?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also der Vergleich Thailand und Vietnam, beides wunderschön landschaftlich, ne, tropische Länder, aber ja gut, definitiv ein bisschen andere Kultur. Ich glaube, Thailands Strong Point sind immer noch die Menschen, Freundlichkeit der Menschen. Ich bin ja selber auch schon zweimal in Vietnam, gefällt Vietnam auch sehr gut. Aber es ist natürlich von Kostenfaktor und viele vielleicht denken immer noch so, dass Thailand ein Billigland, also Billigreiseland ist. Aber Bangkok ist nach Singapur die zweiteuerste Stadt in Südostasien. Und das verkennen manche gar nicht. Und wenn du hier lebst und wenn du so einen Lebensstandard haben möchtest, wie du den in Europa oder in Deutschland genießt, mit Familie und wenn du auch noch Kinder haben möchtest und so weiter, da reichen 1.000 Euro zum Beispiel im Monat nicht aus. Und entsprechend musst du eigentlich die Gehälter, wenn du vernünftige Leute anstellen möchtest, die auch in Zukunft, die vielleicht was auf Seite legen müssen auch, weil sie vom Staat kriegst ja hier nichts, hast du ein Gehaltsniveau, das schon an deutsche Grenzen kratzt, ne? Wenn du in Bangkok speziell hier lebst. Und natürlich für die Touristen sind dann Alternativdestinationen für Vietnam natürlich sehr attraktiv. Ist noch ein bisschen auch Abenteuerfaktor dabei. Und das Essen ist auch populär. Und von daher ist gerade so ein bisschen der Albtraum für die Thai-Politiker, dass Vietnam so im Aufstieg ist, nicht nur konkurrenztechnisch für den Tourismus, sondern allgemein die Wirtschaft wächst sehr, sehr schnell und wird Thailand überholen. Und da bin ich gespannt, was Thailand dann in Response dazu planen wird. Das ist, ja.
Wobei ich war ja, wie gesagt, ich erzählt, Anfang Oktober war ich eine Woche in Thailand, auch tatsächlich ein paar Jahre nicht da gewesen. Schon merklich, Preisniveau ist hochgegangen. Wobei ich muss tatsächlich dann auch die Lanze brechen für Thailand. Ja, die Preise sind angestiegen. Das merkt man, wenn man ein paar Jahre nicht da war. Ne? Aber ich würde sagen, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist immer noch sehr hoch. Ja? Also das heißt, die Servicequalität, da hat sich nichts geändert, glaube ich. Beziehungsweise vielleicht würde ich sogar sagen, hat die sich nach der Pandemie nochmal erfrischt, sozusagen die Servicequalität überhaupt. Also da ist Thailand alt bewährt, würde ich sagen, ne? was generell Höflichkeit, auch die Fähigkeit, Probleme zu lösen, ob das im Hotel, am Flughafen, mit Transfers, all diese Geschichten. Also da stechen für mich die Thailänder immer noch heraus, was auch Problemlösungsfähigkeit angeht und ne, auch Flexibilität und so weiter und so fort. Wie ist deine Erfahrung damit?
Ja, dem stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also infrastrukturtechnisch sehen wir hier stete Verbesserungen. Jedes Jahr werden neue auch U-Bahn- und Hochbahnlinien eröffnet. Allgemein, ne, die Qualität, ob das jetzt unsere Taxis sind und so weiter und so fort, öffentliche Verkehrsmittel, aber auch die Hospitality, Restaurants. Momentan, also seit der Pandemie nochmal darauf anzusprechen, was ich sehe, ist halt auch diese zum Beispiel diese Café-Renaissance, und die ist eines der Symptome, dass diese kreative Ökonomie jetzt Einzug hält in die alten Stadtbezirke und dann so einen Leerstand, den wir vorher hatten, in den alten Gebäuden dann halt quasi wieder neu erfindet. Das heißt, du findest hier Sachen, die du auch in New York finden würdest, wo dann alte Gebäude wieder einen neuen Purpose bekommen, aber dann wirklich mit hochqualitativen, kreativen Dinge, die man konsumieren kann, sei es jetzt von den Cafés oder von Essen oder bis hin zu kulturellen Elementen. Auch Events, wenn man sich das anschaut, was hier alles stattfindet in Bangkok, ist natürlich immer noch alles sehr, sehr auf sehr hohem Niveau, auf Weltniveau im Grunde. Und von daher, was du gesagt hast, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist nach wie vor sehr, sehr gut in Thailand. Ja.
Ja. Ich, sorry Sven, du hast Essen angesprochen, mehrmals. Wir kommen nicht drum herum, über Thailand und ganz spezifisch auch Bangkok zu reden, ohne über das Essen zu reden. Ich war jetzt, wie gesagt, vor kurzem da, war wieder begeistert vom Essen. Bin so ein bisschen entwöhnt in Shanghai lebend, was scharfe Küche angeht. Das war natürlich gerade in Südthailand, Phuket, wo ich war, ganz besonders. Also ich finde schon, dass das Schärfeniveau da ein bisschen anders ist. Für dich und deine Touren, welchen Stellenwert spielt da die Kulinarik? Auch was die Nachfrage angeht, der Leute, besondere Sachen zu erleben, besondere Esserlebnisse. Und jetzt nicht nur einfach, mach mal eine geile Streetfood-Tour, sondern vielleicht auch besondere Essenserlebnisse. Erzähl da mal ein bisschen drüber.
Ja, also ich bin ja selber ein großer Foodie, wie man sehen kann. Und für mich ist Essen natürlich ein Ausdruck der Kultur, eine Identität der Menschen. Ne? Wenn wir von den Communities oder den diversen Ethnien sprechen, die hier in Bangkok leben, dann bieten die natürlich auch eine gewisse Vielfalt, die thailändische Küche mit beeinflusst hat. Ne? Sei es die Region aus dem Nordosten Richtung Kambodscha, Laos, Indien, China, you name it. Und wenn man das jetzt, natürlich, es gibt das Geschmackserlebnis, wenn man so kennt, okay, ich habe immer ein sehr, sehr starkes Interesse an die Personen, die zum Beispiel, für mich ist ja Food and Craft, ja, das ist ja schon eine Kunst, wenn man irgendwas noch mit Hand macht, ob das jetzt zum Beispiel diese Steam Buns sind. Die kannst du jetzt im 7-Eleven kaufen, die gefroren oder was, die in Fabriken hergestellt werden. Aber als 1930, 40 noch Chinatown der Haupthafen von Chinatown der Haupthafen von Thailand war und die Arbeiter dort Steambuns gegessen haben, wer hat denn damals die Steambuns hergestellt und mit welchen Rezepten die weitergegeben wurden durch die Migranten, die im 19. Jahrhundert dort ankamen und existieren die noch? Und diese Menschen spüre ich halt auf und dann kriegen wir auch einen Blick hinter die Fassaden und dann gehst du halt in diesen Raum rein, wo seit 130 Jahren aus den Dampfkesseln dort diese Steambuns kommen und ich versuche dann immer die Geschichte der Menschen mit den Geschmackserlebnissen zu verbinden. Wo kommen Menschen her? Was sind die Wurzeln? Wie ist die Situation jetzt und wie sieht die Zukunft aus? Gibt es zum Beispiel eine Nachfolge, eine neue Generation, die das Business übernimmt? Das sind viele interessante Fragen und die lässt sich am besten beantworten, wenn man dabei was am Schmatzen ist, am Kauen ist.
Das hilft immer. Auf jeden Fall.
Ja, also wir kennen echt super. Also, da gibt es ja Leute und die meisten, die sagen mir immer, boah, das hätte ich jetzt nicht probiert. Also da wäre ich jetzt nicht dran gegangen. Ne? Ja, also wow, so, ne, da mit Bananenblättern, dann machst du das Bananenblatt da auf und dann hast du diesen süßen Klebereis mit dem Sankaya, das ist so eine Art, das ist die Crème Brûlée Thailands, ja. Und dann gucken die das so. Und dann sobald die da mit dem Plastiklöffel rein und die schieben sich das zwischen die Lippen und dann siehst du die Augen, ne, wie die Augen leuchten. Und dann haben die alle ihre neuen Favorites. Die meisten kennen so Mango Sticky Rice, ja. Aber da gibt es so viele andere Sachen, ja, wo ich sage so, naja, Mango Sticky Rice, wenn ich jetzt entscheiden müsste, würde ich Mango Sticky Rice auf Seite schieben. Ja, da gibt es so viel zu entdecken. Und das ist unser Job, die Leute an die Hand zu nehmen, dass sie sich trauen und sagen, hey, das müsst ihr probieren. Und deshalb, wir inkludieren auch alles. Ne? Also wenn wir jetzt gucken, so vom Preis-Leistungs-Niveau, ne, vielleicht noch ein bisschen so höher aufgestellt, aber wir wollen Budget haben, dass die Leute das genießen. Und Essen und Geschmäcker gehören dazu, weil Bangkok ist eine Stadt der Geschmäcker.
Sven, ich glaube, wir müssen mal so ein ganz langes Wochenende mal irgendwie buchen mit uns Michael
in Bangkok treffen.
Und uns echt krank fressen. Wirklich, ich will dann auch keine Tempel sehen. Das können wir dann so auf dem Weg irgendwie in die Dumpling-Fabrik oder in die Dumpling-Manufaktur. Gucken wir uns mal einen Tempel von außen an, aber dann fressen wir uns krank. Also ich kriege einfach schon beim Zuhören kriege ich irgendwie Appetit. Ja. Das ist
Ich war gestern zum Beispiel, hätte die Sai Ur. Diese nordthailändische Wurst, das ist so Thailand in einer Wurst. Habt ihr die schon mal probiert?
Nee.
Nein, aber mein Gott. Oh. Wenn aber du nach Berlin fährst, ja, und du hast die Berliner Currywurst, ja. Und
ist das auch in der Semmel mit Senf serviert, oder?
Nee, mit Klinge. Aber die hat auch. So, das ist so ein Feuerwerk, der ist explodiert in deinem Mund. Also.
Klingt gut. Ja. Michael, grundsätzlich, also bei mir, aber ich glaube auch bei Sven, der auch ein großer China-Freund ist, zählt der Ausdruck, was der Chinese nicht kennt, frisst er erstmal. Also ich bin für alles zu haben. Ich glaube Sven auch.
Das Gegenteil. Also, in Deutschland. Ne?
Ja, also Machen alles mit, alles mit.
Sehr gut, sehr gut.
Genau. Ja. Du hast gerade Deutschland gesagt, schöne Überleitung, das greife ich direkt mal auf. Du warst gerade erst in Deutschland. Wie ist es, zurückzukommen, kann man ja sagen. Wie strange ist das für dich und wie siehst du Deutschland?
Also ich war ja im Oktober das erste Mal wieder nach 6 Jahren in Deutschland und es war ein wunderschönes Gefühl. Ich war ja so im Stress in Bangkok und ich bin zum Anlass eines Geburtstages meines sehr, sehr guten Freundes, Wundergeburtstag, bin ich nach Deutschland geflogen. Und als ich dann wieder ankam und dann die Temperaturen von 16 Grad gespürt habe, da habe ich wieder meine germanischen Vorfahren haben dann wieder angeklopft, haben gesagt, willkommen zurück, Jung. Na, und dann habe ich das erste Gouda-Baguette gesehen beim Kamps in Frankfurt dort am Terminal. Musste ich natürlich erstmal so Salami-Gouda-Baguette. Da war ich sofort akklimatisiert. Und wenn man dann einmal im Regionalexpress sitzt und dann diese Durchsagen hört, nächster Halt, Grevenbroich. Und dann ich so, Grevenbroich, das sind so Namen, die zergehen wie Butter. Ja, das klingt so wieder die Heimat. Ne? Je tiefer du dann in die Dörfer fährst und dann bist du wieder zurück wie Frodo, ne, bei den Hobbits. Ich fand's total schön. Ja, ja. Ich war 2 Wochen nur da und
plan jetzt also auch im Mai auch wieder hin. Kraft, ne?
Bitte?
Ja.
Ja, ich bin auch vom Kaff. Ja, ich bin. Ja, ja. Also, ne, da, das ist, da sind mal vor dem Zweiten Weltkrieg eine Granate an der holländischen Grenze explodiert, da sind ein paar Steine rübergeflogen und das war so der Beginn, ne, von meinem Dorf. Ja. Ne? Und treffen uns immer noch an der Ampel, ne? Und warten, wenn das Licht wechselt, dass wir da so wie so ein Club dann am Feiern sind an der Ampel nachts. Ja. Nee, so aber alles schön. Ja. Ja. Mhm. Alles super. Netto, ne? Und Rewe, Kühlregal, was es da nicht alles für Produkte gibt. Und weil du ja gerade von Preisen gesprochen hast, ich höre mir ja einmal viele Gäste, die nach Thailand kommen, beschweren sich natürlich, und das ist ja auch Realität, dass vieles teurer geworden ist, ob das ein Döner ist und so weiter, aber nichtsdestotrotz, so viele der Dinge, die man im Alltag im Rewe und so weiter kauft, sind, finde ich, eigentlich immer noch im Vergleich zu den Supermärkten hier in Deutschland, in Thailand immer noch, ja, ist noch ganz okay, ne? Also war jetzt meine Wahrnehmung von den Preisen.
Vielleicht die letzte Frage. Du warst jetzt in Deutschland, ne? Da reist du ganz offensichtlich immer noch mal gerne zurück, auch wenn es jetzt 6 Jahre gedauert hast, dass du die Heimat mal wieder besucht hast. Wo reist du denn sonst gerne hin? Also sagen wir, wenn du in Thailand verreist, was ist da so ein Ort, den du vielleicht, aber vielleicht auch nicht teilen möchtest mit den Hörerinnen und Hörern? Ne?
Also Thailand?
In Thailand, aber auch außerhalb. Wo geht's für dich hin, wenn du es denn mal schaffst zu verreisen? Ne?
Also wenn, und da bin ich ganz auf eurer Seite, ich bin ein riesen China-Fan. Also China, also wenn ich jetzt nochmal wiedergeboren würde, würde ich dasselbe in China jetzt fahren.
Ja. Ja, ich erinnere mich, du warst vor kurzem da, ne? Ja, ja.
Ja, ich war in Shanghai und vor ein paar Jahren in Xi'an und Beijing und next will be Chengdu und Chongqing und ich könnte sogar meinen Ruhestand mir dort vorstellen. Also, und in Thailand,
zum Essen auch gut,
ne? Bitte?
Zum Essen auch gut, ne?
Oh, ja. Also das ist ja sowieso, wir gehen ja gar nicht für die ganzen Sightseeings. Wir machen Hardcore-Recherche, wo gibt es die besten Nudeln und alles. Wir sind ja nur am Futter. Ja.
Sightseeing füllt nur die Zeit zwischen Frühstück und Mittagessen. Ne?
Ja, genau. Nee, China, definitiv ja. China. Taiwan war auch sehr schön. Und in Thailand würde ich sagen, ich bin so viel gereist damals, damals mit 16, ja, ist dann zurück nach Deutschland und dann war ja immer so, wow, Thailand hat mich ja so geflasht und dann habe ich mal meinen Traum ja immer alleine, ohne meine Eltern mal zu fliegen und dann habe ich dann 2 Jahre Geld angespart und dann mit 18, da habe ich meine erste Backpacking-Reise gemacht und deshalb habe ich heute immer noch keinen Führerschein, weil wenn du einmal 18 wirst und dann musst du dich halt entscheiden, entweder Führerschein oder Thailand, weil beides ging halt nicht, war halt zu teuer und habe ich natürlich für Thailand entschieden, das war 1998 und dasselbe Spielchen war dann wieder die Frage. 1999, Thailand über Führerschein und dann wieder 2000 und 2001 und 2002. Das waren immer 6 Wochen Backpacken. Und da habe ich sehr, sehr viel damals schon besucht, die Inseln und so weiter und den Norden. Und dann 2003 bin ich dann halt hier permanent hin. Und ich denke, wenn ich jetzt nochmal so überlege, für mich glaube ich, wo ich gut ein bisschen kreativ arbeiten könnte, ich würde vielleicht irgendwo nach Koh Mak oder Koh Kut, vielleicht ein nettes Resort. Und das wäre bei mir eher so Workation, wenn ich in Thailand bin, so dass ich vielleicht jetzt endlich mal wieder mal einen Blog schreiben kann zu den Themen, meine Webseite update, ein bisschen kreativ arbeiten und dafür brauche ich ein bisschen Natur und weg aus der Stadt. Aber wenn ich Urlaub mache, dann brauche ich Großstadt. Deshalb ist China mein primäres Ziel.
Eine richtige Antwort.
Ist ja Thailand auch bekannt für Workation. Jetzt noch kurzer Werbeblock für dich. Du darfst die Zeit nutzen. Was ist die Reise, die du gerne, was sollen die Deutschen buchen bei dir? Was ist die Reise, wo du sagst, das ist echt die beste Reise, die ich habe, die macht Spaß, die macht jedem Spaß. Und das ist auch das Teil, das oder das Bangkok, was ich vermitteln möchte. Und wo findet man diese Reise?
Okay, die Reisen, die ich empfehlen würde für Besucher, die nach Thailand kommen, also die zum ersten Mal kommen, wäre die auf definitiv die Bangkok Starters. Auch wenn Starters so wie Beginner klingt, aber es ist so ein epischer Tag, der die Leute dann wirklich diesen Bangkok-Virus, den ich damals 96 gespürt habe, dass wir den injizieren. Und dann für die Leute, die, sag schnell, noch ein Level tiefer gehen würden, auf jeden Fall die 360, aber genauso gut den Bangkok Night Rider, wenn du gerne Fahrrad fährst, nachts mit dem Fahrrad durch Bangkok, weg von den Hauptstraßen, also jetzt nicht denken, wir machen hier ein Kamikaze-Unternehmen, sondern wirklich durch die Hintertüren, wo wir bei den Locals essen, nur exklusiv für uns bei sich zu Hause kochen und so weiter, bei den semi-legalen Migrantenbars, einen kleinen Moonshine zum Absacker am Fluss, wo keine Seele hinkommt. Einfach so das unsichtbare Bangkok hinter den Kulissen und die Menschen und die Genüsse und die Stimulation vom visuellen, audiellen Geschmack, das alles zusammen kompakt komprimiert mit tiefen Informationen. Da ist jede Tour bei uns der richtige Ansatz. Je nach Interesse. Fahrrad, Food, Communities, Übersicht. We are ready.
Auf der Webseite zu finden?
Auf der Webseite, bankofvanguards.com. Genau.
Sehr gut. Werden wir auf jeden Fall in unseren Shownotes und auf Social Media auch abbilden. Und hoffentlich werden sich da 200.000 bis 300.000 Leute bei dir melden.
Ich wollte gerade sagen, Tausende.
Tausende, aber Tausende. Schauen wir mal. Michael, ich werde auf jeden Fall die Idee einer Foodtour mit dir durch Bangkok, die klingt sehr reizvoll.
Ich glaube, definitiv.
Wird das
sag
mal
mir
stattfinden
Bescheid,
müssen.
Wenn er nach Bangkok kommt.
Ja.
Vielleicht Weihnachten, Neujahr. Aber steht noch nicht ganz genau fest.
Ja, ich sag Bescheid, rechtzeitig vorher Bescheid sagen. Das ist dann Peak Time, ne? So Weihnachten, Neujahr. Das ist
ja, genau. Eigentlich Hochsaison, ja, ich weiß. Ja.
Ja.
Vielen lieben Dank. Hat wieder Spaß gemacht.
Danke.
Es ist wirklich fantastisch zu sehen und zu hören, wie du glühst für Bangkok. Ne? Das ist so auch deine Gestik, was jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sehen konnten, aber das ich glaube, verbal kam das auch rüber. Also es ist wirklich schön zu sehen, fantastisch.
Und ich glaube, wir haben nicht das letzte Mal mit dir über das Thema Essen und Trinken und Bangkok geredet. Danke, lieber Michael.
Ja, ich versuche auch mehr Inhalte jetzt mal hochzuladen, damit ihr noch mal ein bisschen, dann verlinke ich euch nächstes Mal, wenn ich was esse. Mache ich euch Hunger.
Dankeschön. Danke.
Danke, Michael. Alles klar. Ich habe zu danken. Vielen Dank euch für euren Support. Ich weiß es sehr, sehr, sehr zu schätzen. Im Namen aller meiner Guides und meinem Team. Und wir bleiben in Kontakt. Und alles Gute auf euch nach Fall. China und nach, wo war das nochmal? Berlin?
Frankfurt.
Ah, sorry. Okay.
Frankfurt, ja. Fast das Gleiche. Danke, Michael.
Bis dann. Tschüss.